Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Noch 6 Tage, dann wird in Russland gewählt. Am Sonntag. Auch das Moskauer Stadtparlament. Diese Wahlen erhitzen die Moskauer seit vielen Wochen, denn sie sind nicht fair und nicht frei. Viele, die in Moskau kandidieren wollten, wurden ausgeschlossen. Außerdem kamen etliche von ihnen in Haft. Und deshalb, aber nicht nur, gehen die Menschen massenhaft auf die Straße. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Gesine Dornblüt, langjährige Kennerin Russlands und auch des Systems Putin. Hallo.
Hallo.
Frau Dornblüt, das letzte Wochenende vor der Wahl liegt hinter uns. Wieder gingen Tausende auf die Straße, diesmal deklariert als Spaziergang, um so das Verbot zu demonstrieren zu umgehen. Die Polizei hielt sich zurück, so zumindest mein letzter Stand. Wie beurteilen Sie das, also die zugelassene Demo, das nicht eingreifende Polizei?
Das ist ja interessant. Es ist wirklich ein großer Unterschied im Verhalten der Polizei. Die Menschen haben ja im Prinzip nichts anderes gemacht als in den Wochen vorher. Aber dieses Mal durfte sogar Lyubow Sobol mitlaufen. Das ist eine der nicht zugelassenen Kandidatinnen für die Wahl zum Moskauer Stadtparlament. Sie ist Juristin in der Stiftung zum Kampf gegen Korruption des auch im Westen bekannten Bloggers Alexei Nawalny. Und sie wurde die letzten Male, und es gab es schon mal, dass das einfach nur ein Spaziergang sein sollte, wurde sie trotzdem daran gehindert und festgehalten und kam nur deshalb nicht in Haft, weil sie ein minderjähriges Kind hat. Jetzt ließ also die Polizei die Menschen gewähren. Das war natürlich trotzdem nicht genehmigt. Also eine echte Demonstration war das trotzdem nicht. Es gab keine Transparente, keine Bühne, keine Megafone. Also man kann jetzt trotzdem nicht von Demonstrationsfreiheit sprechen. Aber es gab eben keine Massenfestnahmen. Und ich denke, der Grund ist, dass die Machthaber tatsächlich jetzt eine Woche so kurz vor der Wahl brutale Bilder von Festnahmen, wie wir sie eben erlebt haben, vermeiden wollen. Putin ist das Image im Westen, so scheint es ja manchmal, teilweise egal, also wenn es zum Beispiel um die Annexion der Krim geht. Aber trotzdem merkt man immer wieder, dass er doch den Anschein der Demokratie wahren möchte. Und dazu spielt einfach den Machthabern in die Hände, dass sie abwarten können, dass sich jetzt so auf die Wahl hin, nächsten Sonntag, wie gesagt, das Ganze totläuft.
Aber immer noch sind etliche ausgeschlossen von den Kandidaten, einige wenige auch in Haft. Wird das so bleiben bis nach der Wahl?
Also der Ausschluss von der Wahl ist gelaufen. Die Widerspruchsverfahren sind alle durch. Und in den allermeisten Fällen sind die Widersprüche nicht durchgekommen und die Argumente der Kandidaten und ihrer Unterstützer wurden von den Wahlkommissionen und Gerichten dann auch komplett vom Tisch gewischt. Ein Vorwurf war ja, die Kandidaten hätten bereits Gestorbene agitiert, um sie zu unterstützen, also Unterschriften gefälscht. Und diese sogenannten toten Seelen sind dann persönlich erschienen, auch vor der Wahlkommission. Das wurde aber teilweise auch nicht beachtet. Wir haben jetzt die Situation, dass dezidiert Kreml-kritische Teilnehmer nicht dabei sind, nicht zugelassen sind, außer der ungefährlichste, Sergei Mitrochin von der Partei Jabloker. Also da hat man sozusagen als Feigenblatt dann doch noch einen zugelassen, aber das ist wirklich einer der Ältesten, der auch schon ewig lange in der Politik mitmacht. Der gefährlichste Kandidat dagegen, meiner Ansicht nach, Ilja Jaschin, er ist weiterhin in Polizeigewahrsam. Er ist ein Wegbegleiter des ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemtsov. Er ist sehr erfolgreich als Bezirksabgeordneter in Moskau und offenbar will man auf jeden Fall verhindern, dass Jaschin auch am Tag der Wahl überhaupt da ist in Moskau. Und er wurde kürzlich zum 5. Mal in Folge festgenommen, gleich nachdem er freigekommen war. Und wie sich das anhört, das hören wir jetzt mal.
Друзья мои, вот я освобождаюсь из спецприемника, выхожу, и кто же меня здесь встречает?
Добрый день.
Встречают меня мои друзья из 2-го оперативного полка. Докладывайте.
Ja, genau, also man hört das ein bisschen. Ilja Jaschin ist da durch diese knarrende Eisentür aus der Haft rausgekommen und da erwarten ihn eben im Hof schon Polizisten wiederum und er sagt, Freunde, ich komm frei aus der Arrestzelle, ich gehe jetzt raus und dann hört man noch das Lachen in seiner Stimme. Was erwartet mich hier? Ach, meine Freunde von der Polizei. Und dann wird er tatsächlich schon wieder in den Arrestwagen bugsiert.
Also Humor bleibt auch da, immer noch da.
Es bleibt manchmal nichts anderes übrig.
Warum ist es immer wieder Moskau, wo sich so viele zusammentun und öffentlich Widerstand zeigen, Frau Dornblüt?
Moskau ist einfach nicht Russland. In Moskau ist sehr viel geballt, nicht nur Geld und alle wichtigen Zentralen der großen Staatsunternehmen, sondern da lebt einfach auch ein Großteil der Bevölkerung und dort ist auch Bildung einfach. Und es ging ja bei diesen Protesten, der Anlass, das muss man sich immer wieder vor Augen rufen, das war ja der Versuch einer kritischen Opposition oder von kritischen Bürgern, über den Weg der Wahlen, also legal, Einfluss zu nehmen auf die Geschicke Russlands. Und dass das nicht zugelassen wurde, das hat die Leute auf die Straße gebracht. Es gibt auch in Gesamtrussland, in anderen Regionen, gibt es immer wieder Proteste, die sind aber punktuell und bezogen auf bestimmte lokale relevante Themen, also zum Beispiel in Jekaterinburg der Bau einer Kathedrale im Zentrum der Stadt oder im Norden Russlands Mülldeponien. In Moskau geht es mehr um das Grundsätzliche, also um die Möglichkeit, überhaupt mitbestimmen zu können. Und ich habe Ende Juli bei einer der ersten großen Demonstrationen mit einem Teilnehmer gesprochen. Er heißt Alexej Kubernik, ist Unternehmer, 40 Jahre. Und ich habe ihn gefragt, weshalb Oppositionelle so dringend in das ja gar nicht so wahnsinnig wichtige Stadtparlament von Moskau eigentlich müssen.
Moskau ist die wichtigste Stadt im Land. Hier und im Umland leben rund 20 Millionen Menschen. Es geht um die Möglichkeit, über die Moskauer Politik auf die große Politik einzuwirken. Es ist das einzige Fensterchen, das noch übrig ist und durch das wir gehofft haben zu gehen. Das einzige legale Fenster, das sie uns gelassen haben. Oder eben auch nicht, wie sich jetzt herausstellt.
Wie wichtig ist die Wahl für Putin? Also was unterscheidet diese Wahl von denen davor? Manche Kommentare, so las ich, schwärmten sogar davon, der Maidan stünde vor der Tür, angelehnt an die Bürgerproteste in der Ukraine 2013, 2014. Stimmt das?
Ich finde es immer sehr schwierig zu vergleichen und Stichwort Maidan. In Russland ist es so, die Mehrheit der Menschen, die wollen keine Revolution und auch nicht die Leute, die da jetzt auf der Straße sind. Es geht, wie gesagt, um das Mitwirken im legalen Feld über Wahlen. Diese Wahl selber, das Moskauer Stadtparlament, die ist im Prinzip nicht so wahnsinnig wichtig, aber für Putin zählt, dass er keine Alternativen von Gewicht zulassen möchte, prinzipiell im politischen Feld in Russland. Und dass er frühzeitig potenzielle Konkurrenten aus dem Feld räumt. Das haben wir erlebt bei Alexej Nawalny, über den wir schon kurz gesprochen haben, der immer wieder mit Haftstrafen belegt wurde. Und das ist einfach ein Grundpfeiler auch von Putins Macht neben anderen, dass er niemanden zulässt und dass bei den Menschen der Eindruck entsteht, es gibt niemand anderen außer Putin. Ich habe ja eine Umfrage mitgebracht des Levada-Zentrums vom Juli 2019. Da sagen weiterhin 54% der Russen, sie wollen, dass Putin auch nach 2024 Präsident bleibt. Aber fast die Hälfte davon, also 43%, sagen, sie vertrauen Putin, weil sie nicht wissen, wem sie sonst vertrauen sollen.
Frau Dornblüt, Sie nannten das Stichwort 2024. In 5 Jahren also hört Putins Amtszeit als Präsident auf. Nun kann man sagen, das ist noch lange hin, aber zum Beispiel nicht für die baltischen Staaten, Polen, die Ukraine. Alle gucken so ein bisschen nervös darauf, was passiert, wenn Putin abtritt. Tritt er überhaupt ab? Was kann er denn machen, um auch nach 2024 weiterhin an der Macht zu bleiben?
Es werden verschiedene Varianten heiß diskutiert, seit einiger Zeit schon in Moskau. Eine Variante, eigentlich die einfachste, wäre, die Verfassung zu ändern. Also zurzeit ist es ja so, dass der Präsident nur 2 Legislaturperioden in Folge im Amt bleiben kann. Das läuft die 2., also eigentlich schon die 4. Zwischendurch hatten wir ja den jetzigen Premierminister Dmitri Medvedev als Präsident. Das war damals der Trick. Das würde,
Tricks, ja.
Genau, mit Tricks. Das würde vielleicht ja formal auch nochmal funktionieren können. Das wäre aber sehr unelegant. Dann gibt es die Möglichkeit, das Amt auch über eine Verfassungsänderung, das Amt des Präsidenten zu schwächen, das Amt der Regierung, des Premierministers zu stärken, dort eine loyale Person hinzusetzen und ein Organ zu schaffen, in dem Putin sozusagen im Hintergrund weiterhin die Fäden zieht, so ähnlich wie das auch in Kasachstan läuft. Mhm. Dann gibt es aber noch eine dritte Variante und die wird derzeit am heftigsten diskutiert und als die wahrscheinlichste sogar ins Spiel gebracht. Und das ist einfach einen neuen Staat zu schaffen. Das hört sich zwar komisch an, aber es gäbe diese Möglichkeit, denn zwischen Weißrussland und Russland Russland gibt es seit den 90er Jahren einen Unionsvertrag, der aber nur in sehr kleinen Teilen realisiert wurde. Also es gibt eine Zollunion, keine Zollkontrollen, keine Grenzkontrollen zwischen Russland und Weißrussland. Ansonsten ist da aber noch viel Potenzial, das umzusetzen. Und dieses Gedankenspiel geht dahin, dass man einen Staat gründet und dann kann man auch wieder einen neuen ersten Präsidenten haben.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dornblüt. Meine Kollegin Gesine Dornblüt war das. Sie arbeitet seit den 90er Jahren als Journalistin im gesamten postsowjetischen Raum.
Sehr gern.